Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Hier ist eine neue Ausgabe von Steinzeit und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es sieht so aus, wie wenn dieses ganze System an allen Ecken und Enden zerbröselt. Nicht nur in der Politik, in der Wirtschaft, sondern auch in der Medizin drängen immer neuere Themen ins Freie, an die Öffentlichkeit. Und ich spreche heute über einen neuen Aspekt in der Medizin. Es geht um Heilung, es geht um Energie, es geht aber auch um Quanten. Und ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit dem Heilpraktiker, der aus München zu uns gekommen ist, nämlich Ludwig Reiser. Hallo Ludwig.
Hallo.
Ludwig, wir haben uns erst vor kurzem kennengelernt, oder erst ein paar Tage her, und ich bin da auf deine Arbeit aufmerksam geworden und das hat mich total fasziniert, auch aus eigener Erfahrung eben oder aus meiner eigenen leidigen Geschichte, die ich da vor ein paar Jahren hatte. Ich würde gerne ein bisschen bei dir einsteigen, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist. War das für dich eigentlich als Kind schon klar, dass es dich irgendwann in diese Richtung leiten wird? Also ich will Feuerwehrmann werden, der eine will Pilot werden. Hast du schon von Anfang an gesagt, so ich werde etwas mit Medizin machen?
Nein, das habe ich definitiv nicht gesagt. Ich wollte irgendwann mal Feuerwehrmann werden oder Pilot, das ist auch richtig. Aber rückblickend betrachtet war das Thema Medizin und auch die energetische Medizin eigentlich von Anfang an schon irgendwo gegeben oder mit präsent. Es hat nur nicht sich nicht als klare Richtung dargestellt.
Wie war dein Weg bis dahin? Du hast ganz normal Schule gemacht, Ausbildung gemacht. Bist du in einem anderen Bereich früher tätig gewesen oder war das dann doch schon in die Richtung ein bisschen?
Nein, ja und nein. Also mein erster gelernter Beruf ist Chemietechniker. Das hat insofern schon mal mit Medizin oder im Groben mit der Richtung zu tun gehabt. Aber eigentlich ging es mir um was völlig anderes. Nur das habe ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst. Das hat sich erst dann im Laufe des Heranwachsens etabliert.
Wie kommt man dann von einem Chemietechniker zu einem Heilpraktiker? Der Schritt ist jetzt auch nicht so alltäglich.
Ja? Naja, ich habe in der Industrie so ein paar Dinge mitbekommen, die mir einfach nicht gepasst haben, mit denen ich meine moralischen Konflikte hatte, das sich für mich nicht gut angefühlt hat. Und dann bin ich aus der Industrie rausgegangen und wieder zurück in den Rettungsdienst. Aber ich wollte nicht Ewigkeiten als Sanitäter rumkrebsen und habe dann als Heilpraktiker angefangen.
Warum zurück in den Rettungsdienst? Warst du als Zivi dann da schon?
Oder? Nein, Zivi habe ich nicht gemacht. Ich war bei der Bundeswehr. Aber ich war immer irgendwo im Rettungsbereich drin. Ob das jetzt Feuerwehr oder Bergwacht oder Wasserwacht war. Ich war immer irgendwo in einem dieser Vereine ein bisschen mit dabei.
Okay, und das schon von Anfang an so?
Ja. Ja, ab der späten Jugend.
Mhm. Ah, interessant. Ja. Dann warst du nicht Zivi, sondern Bundeswehr.
Oder? Ich war Bundeswehr, ja.
Ah, okay. Ja, du hast studiert, habe ich mitbekommen. Du hast an einer berühmten Universität oder einer bekannten Universität studiert, und zwar in Hawaii, aber hast niemals einen einzigen Fuß auf den Boden von Hawaii gesetzt. Wie müssen wir uns das denn vorstellen?
Das ist ein Online-Studium gewesen, ist immer noch ein Online-Studium. Das ist eine Universität, die eigentlich international agiert, die besten Professoren in ihren Fachgebieten zusammengetrommelt hat. Ich möchte nur einen herausnehmen, wie den Professor Amit Boswami, ein hervorragender Physiker, der auch sehr, sehr viele Bücher veröffentlicht hat, nicht nur über Physik, sondern eben auch über Integrativmedizin. Mhm. Das ist jetzt der neue Name, der sich so in der Medizin hoffentlich in Zukunft ein bisschen etablieren wird, was eine neue medizinische Richtung ist.
Wie heißt der Begriff?
Integrativmedizin.
Integrativmedizin, ja. Und wie läuft es dann ab, diese Uni? Ist es dann ein Online-Seminar, das man anschaut live, oder kann man sich das einfach runterladen? Wie funktioniert das dann?
Sowohl als auch. Also man kann die einzelnen Kurse das erste Mal live mitverfolgen und ab dann sind sie auf der Homepage sozusagen der Universität zu buchen. Und das sind dann immer sehr, sehr viele Stunden an Videomaterial, begleitet mit umfangreichen Skripts, begleitet mit Hintergrundliteratur, begleitet mit alles Mögliche an Daten und Informationen, die man halt zu diesem Thema finden kann.
Okay.
Und dann gibt es im Regelfall Prüfungen, und die Prüfungen sind so haarig, dass man ziemlich lange braucht, um diese Prüfungen zu machen. Also das ist jetzt nicht wie im klassischen Sinne, wie wir es aus der Schule kennen, dass ich eine Prüfung habe, für die habe ich jetzt eine halbe Stunde Zeit und dann ist die erledigt,
ja.
Sondern ich kriege eine Prüfung, für die habe ich Wochen Zeit, die kann ich mir im Vorfeld ausdrucken und dann durcharbeiten. Und sie ist eigentlich nicht zu schaffen, wenn man nicht das Studium komplett durchgezogen hat.
Okay, weil ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie das laufen soll mit einer Prüfung, wenn du kriegst eine Prüfung, du kannst ja dann dir so lange Zeit lassen, wie du willst, bis du sie hast einfach.
Richtig.
Aber die ist dann so schwierig, dass
die
das einfach...
Die sind haarig, ja.
Mhm. Und du greifst auf das ganze Wissen aus den Vorträgen, aus den Publikationen, die du hast, zurück und bearbeitest das dann, ja? Wie so eine kleine Facharbeit jedes Mal, ja?
Ja.
Ah, okay. Und wie viele Semester hast du da studiert an dieser Universität?
Nachdem ich im Vorfeld schon einiges andere an Ausbildungen hatte und einige andere Studiengänge auch schon in Deutschland hatte, ist mir sehr viel anerkannt worden. Insofern sind dann nur noch bis zum Abschluss 4 Semester übrig geblieben und die habe ich jetzt abgeschlossen.
Okay, also 2 Jahre online an der Uni gewesen. Ja. Ich stelle mir das ziemlich cool vor. Hast du jemals Kontakt gehabt auch mit anderen Studenten? Bist du mit Kommilitonen quasi in Kontakt getreten und hast dich ausgetauscht oder war das immer nur du und die Uni alleine, ihr zwei?
Also die Hauptkommunikation hat mit der Uni stattgefunden. Mhm. Man hat dort eine eigene Betreuerin, die sich dann um Fragen kümmert, um Probleme kümmert, die halt so im Rahmen eines Studiums nun mal auftauchen, wie fehlendes Verständnis. Das Problem ist ja, war noch in einer anderen Sprache, also sprich auf Englisch.
Yeah.
Und auch wenn man Englisch relativ brauchbar kann, ist dann trotzdem so ein Fach Englisch nicht immer ganz zu verstehen. Mhm. Und das macht dann auch das Studium schwierig und das geht dann fast nicht ohne Begleitung.
Mhm.
Aber mit den Kommilitonen groß Kontakt hat man mal über Internet, ja, aber war jetzt nicht Unmengen viel Kontakt da. Mhm.
Also was unterscheidet jetzt diese Uni von den anderen Universitäten jetzt nicht nur, dass es online ist, sondern vom Inhalt her? Du sagst, das wird ein neuer Begriff sich etablieren, integrative Medizin.
Ja.
Was ist denn da so der große, das große Besondere, was sich da, warum du dich dafür entschieden hast?
Weil es ein neues Denken ist. Es ist nicht dieses konventionelle Denken, was wir in der Medizin haben, in unserer westlichen Kultur, also sprich in der Schulmedizin, was letztendlich immer auf die Newton'sche Physik aufbaut.
Mhm.
Das ist dort anders. Es wird dort nicht als Blödsinn abgetan oder dergleichen. Das wäre ja falsch, weil viele Erkenntnisse der Schulmedizin sind sehr, sehr wichtig und auf die können wir auch nicht verzichten. Es wird dort erweitert. Es wird einmal erweitert mit den ganzen Ansätzen der Quantenmechanik und der Quantenphysik, was ja für mich ein sehr wichtiges Thema ist, daher auch Thema Energiemedizin. Aber es wird zudem auch mit alten Weltbildern wie taoistischer Medizin, mit Homöopathie, also mit alten Anschauungen sozusagen kombiniert.
Mhm.
Und man versucht in diesen Sichtweisen der anderen Kulturen wie taoistischer Medizin jetzt eben die Parallelen zu entdecken, die sich heute über Quantenmechanik und über die moderne Physik eben bestätigen und versucht all das zusammen in einer neuen Medizin zu kombinieren. Also man versucht alle medizinischen Richtungen, die es so gibt, auf wissenschaftlich seriöse Art zu integrieren.
Steht das Institut da ziemlich alleine da oder gibt es schon andere Institute auch, die sich diesem neuen Geist verschrieben haben?
Also mir ist kein Institut bekannt, das auf dem qualitativen hohen Niveau arbeitet, wie die IQIM.
Mhm.
Also das ist der Name der Universität.
Wie nochmal sagst
du? IQIM.
IQIM. I mit E?
I, Englisch. IQIM. Mit I, Q, U.
IQ, IQIM. Okay. Wirst du jemals hinfahren?
Ja, das will ich doch hoffen. Spätestens dann, wenn ich meine Promotion abgeschlossen habe und dann hoffentlich damit auch bestanden habe und dann hoffentlich meinen Doktor da drüben bekomme, ja.
Okay, und du bist gerade in deiner Promotionsphase jetzt gerade.
Die fängt jetzt gerade an.
Du arbeitest jetzt an deiner Doktorarbeit, ja.
Ja.
Okay, also ein dickes Brett, was du da noch zu bohren hast, ja.
Ja.
Okay, ja, aber du bist ja noch jung, ja? Du hast ja das ganze Leben vor dir sozusagen, ja.
Ja.
Ja, okay, dann Energiemedizin. Hilf mir doch mal ein bisschen. Also du hast neulich mal so einen tollen Spruch gesagt in deinem Vortrag, den ich verfolgt habe, dass es die Ärzte glauben alle an die Physiker, aber die Physiker, die glauben schon lange an Gott.
Richtig.
So, was müssen wir uns darunter vorstellen?
Energiemedizin ist nichts Neues. Energiemedizin ist eigentlich was längst Bewährtes und längst Bekanntes, nur es war bisher nicht greifbar. Bisher war die Physik in ihrem Denken klar begrenzt. Das ist das, was ich gerade als die Newton'sche Physik gesagt habe. Die baut sozusagen, da geht es ums Thema Bewusstsein. Und Bewusstsein ist in der Newton'schen Physik die Summe der kleinen Dinge. Und die moderne Quantenmechanik dreht dieses ganze Phänomen um und sagt, das Bewusstsein ist das übergeordnete Prinzip, was unsere Realität erschafft. Und daraus lassen sich komplett andere Rückschlüsse ziehen. Also damit bekommen all die alternativen Therapien, die in ganzen naturheilkundlichen Richtungen, eine viel höhere Gewichtung, weil dort das Bewusstsein, weil dort die Psyche, weil dort der Geist einfach mit reinkommt. in die greifbare Physik. Und das ändert letztendlich alles. Das ändert die gesamte Betrachtung, weil dann bei einem Patienten nicht mehr auf einmal nur irgendwelche Laborparameter entscheidend sind, sondern Grundhaltungen, Wesenszüge, Charaktereigenschaften, Konditionierungen und vieles mehr, was den Menschen in seinem Wesen ausmacht, wird auf einmal sehr, sehr wichtig für eine Pathologie oder zur Behandlung einer Pathologie.
Verstehe ich das richtig, dass also die Natur, die normale Medizin bisher den Mensch als reine Reizreaktionschemiekiste gesehen
hat? Als reine Maschine, ja.
Als reine Maschine,
genau.
Ohne beseelte Inhalte mehr oder weniger.
Genau.
Und jetzt kommt durch die Erkenntnisse der modernen Physik, durch der Quantenphysik, der geistige Aspekt mit hinzu, ja.
Richtig, der Bewusstseinsaspekt kommt mit hinzu. Und das Bewusstsein ist etwas, was nicht begrenzt ist im Gegensatz zu unserem Geist. Also ich vergleiche das immer gerne mit einem Thermometer. Unser Geist ist wie ein Thermometer, das geht von einer Skala von 0 bis 100 Grad. Und wenn die Temperatur nun mal größer ist wie 100 Grad, kann ich sie schon nicht mehr messen. Unser Bewusstsein ist aber nicht begrenzt. Unser Bewusstsein geht in die Alleinheit, also sprich geht in die Verbindung zwischen uns Menschen, geht in die Verbindung mit dem Kosmos, geht in die Verbindung, wenn man so will, mit Gott. Und das ist inzwischen physikalisch nicht mehr von der Hand zu weisen, dass das einfach Fakt ist, dass man das auch in Versuchen darstellen kann und dass es dafür auch Gesetzmäßigkeiten gibt, die man inzwischen erklären kann. Das Problem an diesen Gesetzmäßigkeiten ist, dass es unser Weltbild zerstört. Nein, es zerstört es nicht, sondern es erweitert es um Dimensionen. Und das ist für sehr, sehr viele schwierig, das mitzugehen, weil wir haben so in der Medizin immer eine klare evidenzbasierte Medizin gehabt, also beweisbare Medizin. Und das ist jetzt das Problem am Bewusstsein.
Also alles, was ich nicht messen kann, existiert nicht so
genau,
auf die Art.
Genau, ja. Das ist das Problem am Bewusstsein. Da ist vieles nicht mehr beweisbar, was außerhalb unserer Messbereiche liegt, aber dennoch existiert.
Es ist ja so, Quantenphysik gibt es ja jetzt nicht erst seit vorgestern. Wenn ich nachdenke, Planck und Bohr und Heisenberg und auch Einstein, die haben ja schon vor Jahrzehnten, wenn nicht sogar noch früher, mit diesen Gesetzmäßigkeiten angefangen zu spielen, experimentell, intellektuell und wie auch immer. Warum hat es jetzt so lange gedauert, bis es anfängt, in andere Bereiche überzuschwappen?
Das hat gar nicht so lange gedauert. In einzelnen Bereichen, wie in der Elektrotechnik, ist das sehr, sehr schnell gegangen, weil die ganze Handykommunikation und sonstiges würde alles ohne Quantenmechanik nicht funktionieren.
Tatsächlich?
Ja. Also unsere ganze Computertechnik wäre ohne diese moderne Physik schon, würde so nicht existieren.
Okay.
Also es ist sehr unterschiedlich, in welchen Bereichen das ist. In der Medizin geht es relativ langsam. Das liegt letztendlich einfach daran, weil auch die Medizin von übergeordneten Interessen nun mal beeinflusst und gesteuert wird. Und diese übergeordneten Stellen haben jetzt nicht unbedingt ein großes Interesse an dem Thema der Quantenphysik, aus einem ganz einfachen Grund. Quantenphysik bringt uns in unsere eigene Selbstverantwortung, bringt uns in unsere eigene Souveränität. Und letztendlich jede übergeordnete Instanz will eins nicht, nämlich souveräne Untergebene, weil dann sind es keine Untergebenen mehr, sondern dann sind sie souverän.
Ich verstehe.
Und das ist ein Gesellschaftsproblem, das daraus resultiert. Es verändert das gesamte Verantwortungsverhältnis. Es entmachtet sozusagen den Gott in Weiß. Und es gibt die Verantwortung und die Macht an die Patienten zurück. Und das ist sowohl geistig als auch moralisch eine große Hürde, die da die ganze Gesellschaft gerade zu nehmen hat. Weil die Hürde ist nicht nur auf der Seite der Mediziner, sondern sie ist auch auf der Seite der Patienten. Bisher war es ja recht komfortabel, dass ich zum Arzt gehe und sage, Doktor, Doktor, hier, bitte deine Verantwortung, mir geht schlecht, gib mir was.
Okay, ja.
Und das Spielchen ändert sich mit der Energiemedizin. Da gehe ich zwar auch zu einem Therapeuten oder zu einem Arzt, der mir hilft, aber er ist auf einmal nicht mehr derjenige, der mir die Verantwortung abnimmt, sondern er ist derjenige, der mich mit meiner Nasenspitze auf die Verantwortung hinweist und sagt, Moment einmal, wenn du da einen Kopfweh hast, dann stimmt was mit dir nicht.
Ja.
Und das ist jetzt wahrscheinlich nicht nur dass du kein Aspirin hast, sondern du musst in deine Verantwortung kommen und mehr trinken. Ich nehme jetzt ein ganz banales Beispiel. Ja. Aber man kann das, je schwieriger die Pathologie wird, desto schwieriger wird auch der Komplex der eigenen Verantwortung und desto größer wird auch die Bereitschaft, es nicht wahrnehmen zu wollen.
Also weg von der reinen Symptombehandlung hin zur Ursachenbehandlung.
Das auch, ja.
Also ich habe da immer dieses banale Beispiel vor Augen, wenn einer sagt, ja, wenn du wenn die Öllampe leuchtet und du gehst in die Werkstatt und sagst, hier, da ist was, und der tauscht, der macht einfach nur die Öllampe raus und sagt, das geht wieder, dann ist es so ein Beispiel für die traditionelle Medizin. Die kaschiert einfach nur die Symptome, behandelt aber nicht die Ursachen. Und die tauchen halt dann wieder auf und dann wird wieder dran rumgedoktert.
Ja und nein. Ich muss eingestehen, ich bin kein Freund von so totalitären Aussagen, weil ich sehr, sehr viele Arztkollegen habe, die eine hervorragende Arbeit bei der Ursachenforschung machen, gerade im Bereich Umweltmedizin, was auch so eine neue Richtung der Medizin ist, von dem es leider noch zu wenige Kollegen gibt. Das hat sehr, sehr viel mit Ursachenforschung zu tun und ist absolut konventionelle Schulmedizin. Es ist richtig, dass das nach Ursachenforschen allgemein zu sehr vernachlässigt wurde, ja. Aber in allen Bereichen der Medizin, also jetzt nicht nur in der Regelmedizin, sondern auch im Prinzip in der Naturheilkunde. Viele naturheilkundliche Kollegen haben im Prinzip nur den Namen verändert, aber machen ganz genauso symptomatische Therapie, nehmen halt nicht ein chemisches Präparat, sondern ein pflanzliches Präparat, aber denken ganz genauso. Und darum will ich weg von so pauschalen Aussagen wie Schulmedizin und dergleichen. Es geht darum, dass sich das Denken ändert. Und zwar aller Beteiligten. Das Denken der Naturheilkundler ganz genauso wie das Denken festgefahrener Schulmediziner. Das kommt in eine neue Qualität, kommt in eine neue Bewusstseinsqualität. Und die hat viel mit Ursachenforschung zu tun, ja. Aber die hat vor allen Dingen erstmal damit zu tun, dass man andere Aspekte zulässt, egal ob ich sie beweisen kann oder nicht beweisen kann. Ich lasse sie erstmal zu, als könnte sein. Und da ändert sich sehr, sehr viel.
Hast du mal ein konkretes Beispiel? Wir waren jetzt ein bisschen so allgemein. Wenn wir es konkret machen wollen, wo merken wir die Aspekte der Quantenphysik in der modernen Medizin? Ist die Homöopathie zum Beispiel so ein Beispiel, wo man sagt, man könnte damit jetzt beweisen, warum die Homöopathie wirkt?
Man kann auf der einen Seite ganz klar damit beweisen, warum die Homöopathie damit wirkt, aber ich finde sie ein suboptimales Beispiel, weil sie eigentlich noch mit der ganz normalen Newtonschen Physik nämlich auch zu erklären wäre.
Okay.
Also wir brauchen dafür nicht die hochkomplexe Quantenmechanik, sondern das geht standardphysikalisch auch. Ich möchte ein Beispiel geben, was eigentlich gemeint ist mit Bewusstseinsmedizin, was auch mit und somit mit Energiemedizin gemeint ist. Wenn Sie einen Patienten, zwei Patienten haben, beide sind an Krebs erkrankt, und Sie geben dem einen die beste naturheilkundliche Therapie und die beste Magnetresonanztherapie und spirituelle Heilmittel und Globulis, alles, was Ihnen einfällt, was die Energiemedizin komplett hergibt. Aber Sie reden mit dem Menschen nicht ein einziges Mal über seine Haltung. Und er hat sich längst schon selbst aufgegeben und eigentlich mag er auch gar nicht weiterleben. Und eigentlich passt ihm sowieso nichts. Diesen Menschen werden Sie nicht heilen, weil er selbst im Widerspruch dazu ist. Und dann haben Sie einen anderen Patienten, dem geben Sie vielleicht gar nicht so viel an dieser energetischen Medizin oder an den alternativen Methoden, sondern den bringen Sie nur vom Bewusstsein dazu, dass er versteht, er hat selbst die Macht über sein Bewusstsein, über seine Krankheit bzw. Gesundheit zu entscheiden. Der kommt durch, weil das viel Entscheidendere ist. Und das ist das, worauf letztendlich die Quantenmechanik und die Energiemedizin hinaus will, dass sie sagt, es geht jetzt nicht darum, dass wir hier ein neues Spektrum an Arzneimitteln haben, sozusagen nur noch mehr Möglichkeiten, sondern es geht wirklich darum, dass sich das Denken ändert. Nämlich das, dass die Verantwortung vom Arzt zum Patienten zurückgeht. Der Patient entscheidet mit seiner Bewusstseinshaltung über den Verlauf seiner Erkrankung. Das ist der springende Punkt.
Okay. Hast du mich jetzt gesiezt gerade die ganze Zeit oder war das?
Weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Ich komme vor wie mein eigener Vater, deswegen, ja. Ich verstehe, worauf
du hinaus willst. Jugendlichen Aussehen.
Ja, ich verstehe. Also Quantenphysik habe ich bis jetzt immer so verstanden, der Geist besiegt die Materie. Also sprich, der Gedanke, dass unser Geist erstens mal gar nicht da ist, ne, das haben uns ja auch viele Leute jahrhundertelang abgesprochen, dass quasi wir einen Einfluss auf die Materie haben. Ist das so die Grundbasis, auf der die Medizin aufbaut? Also wenn ich jetzt denke, oh scheiße, ich bin krank, ich werde nie wieder gesund, dann werde ich es auch nicht, egal was ich für Mittelchen mir reinpfeife, sondern ich brauche eine positive Einstellung, sonst klappt es nicht.
Ja und nein, du hast jetzt gerade in deiner Aussage schön die Prinzipien selbst gemischt. Jetzt ist mir leider dein Satz entfallen, wie du angefangen hast.
Ja, so der Geist besiegt die Materie, genau. Mind over Matter. Also ja. dass wenn ich nicht denke, dass ich gesund werde, werde ich auch nicht gesund.
Genau, oder? Also der Geist besiegt die Materie ist eine Aussage, die gehört in die Newton'sche Physik, weil sie eine Hierarchie reinbringt, die so gar nicht richtig ist. Also die Aussage, Geist besiegt die Materie, ist falsch. Es geht darum, der Geist erschafft die Materie.
Ah, okay, ja.
Es geht nicht um den Kampf, sondern Kampf ist so, denken in der alten Medizin immer im Kampf. Wir haben Bakterien, die müssen wir töten. Wir haben den Tumor, den müssen wir töten, den müssen wir rausschneiden. Da ist eine Krankheit, das ist immer ein Feind. Das ist immer, geht immer in einen Abstand. Mhm. Aber in der Quantenmedizin oder in der Energiemedizin ändert sich das komplett. Da wird auf einmal eine Krankheit zu einem Lehrer, zu einer Chance, zu einem Selbstausdruck, zu einem Persönlichkeitsproblem. Also mehr zu etwas, zu was unmittelbar zu mir gehört und nicht mein Feind ist. Genau.
Kann es eine Warnung
sein? Es ist eine Wandlung. Die Wandlung ist sozusagen das, was die Krankheit herbeiführen will.
Ich meinte Warnung, weißt du?
So, Warnung,
dass du, so den großen Arschtritt vom Universum, wenn du dich nicht änderst, dann werde ich dich ändern, so auf die Art. Ja.
Ja.
So habe ich verstanden
damals. Ja, so ist es richtig, der Arschtritt vom Universum, ist, so kann man es auch nennen.
Ah, okay, verstehe. Und wie gehst du dann persönlich mit diesen Konzepten um? Also angenommen, es kommt ein Patient zu dir.
Ja.
Was machst du da? Erstmal Laborwerte, Blutdruck, die ganzen chemischen Parameter, das ist die normale Anamnese, ja. Aber war darüber hinaus, steckst du ihn in deinen Quantenflux-Generator und checkst ihn ab oder wie ist das?
Sowohl
ich sag's
jetzt auch.
So flapsig, ja.
Ist es richtig gesagt? Also auf der einen Seite mache ich natürlich eine komplette evidente Diagnostik, also das heißt beweisbare Diagnostik, Labordiagnostik, aber nicht nach dem klassischen Standard der Schulmedizin, sondern sehr erweitert durch die Umweltmedizin eben, weil die immunologisch viel mehr untersuchen kann. Und dann führe ich das sozusagen langsam ins Bewusstsein, langsam zur Quintessenz über. Da kann man dann Verfahren wie die Dunkelfeldmikroskopie nehmen. Die ist schon nicht mehr beweisend, sondern interpretativ. Das heißt, jeder, der durchs Mikroskop schaut, interpretiert das, was er sieht, anders.
Kannst du das ein bisschen erklären, Dunkelfeld?
Was Dunkelfeldmikroskopie das heißt? Ist ein Verfahren, sich Blut unter dem Mikroskop anzuschauen, unter einem speziellen Lichtverhältnis, bei dem man sehr, sehr viel Aussagen über die Lebensdynamik zwischen den Zellen direkt ablesen kann. Mhm. Da kriege ich Aussagen über die Mikrobiologie, über toxische Belastung, über Zellqualitäten und. Mhm.
Und das geht nur in einem speziellen Lichtspektrum,
oder? Das geht in einem speziellen Mikroskop, ja.
Ah, okay. Ich habe da den Begriff Geldrollenbildung im Kopf
richtig
gehabt.
Das ist zum Beispiel auch so ein Phänomen, ja.
Dass die Blutkörperchen zusammenkleben wie so eine Rolle von Geldstücken in den Papierstreifen drin sozusagen.
Genau. Ja. Da gibt es unterschiedliche Arten und je nach Art hat es unterschiedliche Aussagen, was das bedeutet.
Ah, okay. Aber also ein Mittel zur Diagnostik.
Das ist noch ein Mittel zur Diagnostik, ja. Mhm. Aber es ist schon nicht mehr so beweisend, schon nicht mehr schwarz auf weiß gedruckt wie ein Laborparameter. Aha. Wobei ein Laborparameter auch nie so fix ist, wie man das meint. Wenn man nicht im Labor gearbeitet hat, dann glaubt man immer, das, was aus dem Labor kommt, ist absolut unumwerfbar, exakt so.
Das gleiche Blut kann am anderen Tag ganz andere Werte auswerfen.
Stimmt, das ist einfach das Problem dran. Mhm. Also auch eine Labordiagnostik hat so seine eigene Dynamik dran. Aber um zurückzukommen, das geht dann letztendlich weiter von der Dunkelfeldmikroskopie in feinstoffliche Diagnoseverfahren, wie zum Beispiel der Bioresonanz oder ein Biofeedbacksystem. Also ich habe da bei mir in der Praxis unterschiedliche Techniken und unterschiedliche Gerätschaften, je nachdem, worum es geht, je nachdem, wonach ich suche. Und das wird dann feinstofflich ertestet und unter Umständen, wenn notwendig, dann auch mit Laboruntersuchungen verifiziert, also sozusagen bestätigt. Und das ist das, was mir den großen Spaß macht, weil ich ja auf der einen Seite aus der laboranalytischen Seite komme, dass ich jetzt sozusagen ein Verfahren habe über die Feinstofflichkeit, dass ich Erkenntnisse bekomme, ohne dass ich dem Menschen viel Blut abnehmen muss und ohne dass ich riesige Laborkosten verursache, sondern ich kriege im Vorfeld einen Geschmack, in welche Richtung das Ganze geht. Kann das labortechnisch dann, wie gesagt, zum Teil beweisen. Und es führt immer darauf hin, den Menschen auf die Wurzel des Ganzen hinzuführen. Also das heißt, wenn ein Mensch eine Krankheit hat, vor allem eine schwere Erkrankung, dann ist das Problem oft sehr, sehr vielschichtig. Also ich kann jetzt nicht einfach nur sagen, du hast einen Mutterkonflikt oder irgendwas Banales, sondern es baut aufeinander auf. Und dann räumt man eben diese Probleme schichtweise weg, bis man dann wirklich an die Wurzel kommt. Aber das ist ein Weg, das ist ein Prozess und das ist auch der Grund, warum man einen Therapeuten meines Erachtens braucht, weil es oft alleine gar nicht möglich ist, so tief in sich selbst zu suchen und alles so möglichst objektiv zu betrachten.
Also man braucht einen Spiegel, um sich selber zu erkennen.
Man braucht einen Spiegel, ja. Und das ist immer die Schwierigkeit, weil wir können uns alle so hervorragend gut selbst anlügen. Da wäre eine therapeutische Unterstützung nicht schlecht. Ja, Schutz.
Oder wer gibt schon selber gerne zu, dass er Fehler macht?
Ja.
Also man muss ja auch selber erstmal den Fehler erkennen. Also dazu braucht es natürlich dann, ich sehe mein Ebenbild im Spiegel und wenn ein Therapeut mir spiegelt, was ich ihm sage, dann kriege ich es ja zum ersten Mal mit, was eigentlich schiefläuft. Ja.
Und vieles merkt man gar nicht, weil es einfach unterbewusst ist oder weil es nicht im greifbaren Rahmen ist. Das ist das Schöne an unserem Bewusstsein. Unser Bewusstsein ist größer wie unser Geist. Und unser Geist ist begrenzt. Also über alles, was wir nachdenken, ist immer begrenzt. Aber manche Probleme gehen über diese Begrenzung hinaus. Die sind eben in den Sphären des Bewusstseins und haben somit Qualitäten, über die man mit dem reinen Ratio gar nicht drankommen kann.
Kannst du mir helfen, bei dem Begriff Bewusstsein und Geist so ein bisschen auseinanderzuhalten? Das habe ich noch nie geschafft. Da, wenn mich jetzt jemand fragt, was der Unterschied zwischen Geist und Bewusstsein, sage ich Äpfel. Keine Ahnung.
Also der Unterschied zwischen Geist und Bewusstsein jetzt im Kurzen hier wirklich absolut korrekt wiederzugeben, das dürfte mir nicht gelingen.
Eine Idee, weißt du, so.
Eine Idee ist die, das Bewusstsein ist unser übergeordneter Selbstausdruck. Da gehört natürlich all das rein, was unser Kopf an Erinnerungen, Erfahrungen, an Daten gesammelt hat. Da gehört rein, wie unser Geist sich konditioniert hat, das heißt, welche Erwartung er an das Leben stellt. Wie zum Beispiel, ich bin ein geliebter Mensch, alle Menschen haben mich liebt, oder ich bin ein ungeliebter Mensch. Und das projiziert unser Bewusstsein in unserem Leben. Das heißt, es gehört jetzt nicht mehr nur das dazu, was wir bewusst in unserem Gehirn wahrnehmen oder was wir auf unsere Leinwand als Wachbewusstsein projizieren, sondern es gehört unser Unterbewusstsein dazu. Es gehören unsere Konditionierungen, wie gerade eben gesagt, dazu. Und meines Erachtens gehören auch noch übergeordnete Themenbereiche rein, wie Intuition, wie karmische Strukturen, karmische Strukturen, auf die möchte ich kurz eingehen, die sind mir wichtig. Das hat mit Past Lives, also mit vorausgehenden Leben zu tun. Das sagen jetzt viele, ja, glaube ich nicht.
Ja.
Gut, kann ich akzeptieren. Ich bin davon inzwischen überzeugt, dass es das gibt, weil einfach viel zu viele Phänomene sich gar nicht anders erklären lassen. Und das gehört auch in das Bewusstsein mit rein. Also auch unsere astrologischen Konditionierungen, so wie ich einfach geschaffen wurde. Das ist alles mein Bewusstsein. Und das Bewusstsein fängt nicht hier im Hirn an, das ist nicht hier im Hirn angesiedelt, sondern dieses Bewusstsein hat jede Zelle, hat jedes Atom, jedes Staubkorn von mir selbst, teilt sich mein Bewusstsein. Und das ist jetzt das, warum eben die Quantenmechanik so interessant wird und die Quantenphysik, weil die Quantenphysik genau all das erklärt. Die sagt, ja, dein Erythrozyt, dein Blutkörperchen, an dem ich jetzt meine bioenergetischen Untersuchungen mache, ist mit dem Menschen im Ganzen verschränkt. Das heißt, ich kann anhand von diesem Blutkörperchen Aussagen treffen über den ganzen Menschen. Und das ist Quantenphysik, das ist die Verschränktheit. Also sie holt, das ist das, was mich an dieser Physik so fasziniert, ist, dass sie selbst so ungreifbare Themen, über die man eigentlich immer nur spekulieren kann, wie karmische Strukturen, weil unsere Erinnerung endet ja im Regelfall mit dem Tod und normalerweise haben wir die Erinnerung ja auch nach der Geburt nicht mehr von unserem vorhergehenden Leben. Die Quantenmechanik erklärt all das und macht all das wirklich strukturiert greifbar.
Und der Geist ist dann quasi das Übergeordnete, das auch quasi vor und nach unserem Leben noch existiert. Ist das die Seele dann?
Das ist das Schwierige mit den Begrifflichkeiten. Man muss die ganz klar definieren. Der Geist ist jetzt für mich in meiner Sprachdefinition das, was hier oben im Kopf passiert. Das Bewusstsein ist das, was in meiner Ganzheit passiert. Und das, was über die Leben, über die Zeitalter hinfort andauert, das würde ich jetzt als meine Seele bezeichnen.
Also Seele, Bewusstsein, Geist. So.
Genau. Es gibt dort unterschiedliche Größenordnungen und unterschiedliche Dimensionen, wobei es dazwischen nie eine klare Grenze gibt. Also man kann jetzt nicht sagen, bis hierhin geht mein Geist und ab dann beginnt mein Bewusstsein, weil der Geist ist ja schon ein Teil des Bewusstseins. Da gibt es keine Grenzen, sondern das sind so fließende Übergänge.
Ich würde gerne auf den Begriff Reinkarnation ein bisschen näher eingehen, weil ich habe mich gerade in ein Interview erinnert, das ich mit einem Evolutionsbiologen vor ein paar Jahren mal geführt habe, Professor Kutschera, sehr bekannt in Deutschland. Der ist wirklich so eine, der lehrt, glaube ich, auch in Stanford, ist also wirklich Evolutzer, wird er genannt. Nicht Revolutzer, sondern Evolutzer. Ja. So ein Hardcore-Biologe. Und ich habe ihn dann jenseits der Kamera auch gefragt, ja, wie ist es denn dann mit den Konzepten von Reinkarnation und Wiedergeburt und so weiter und so, das hat er einfach mit einer Handbewegung abgeschüttelt. Da ist nichts. Es gibt vorher nichts, es gibt nachher nichts. Das Einzige, was von ihm bleibt, sind irgendwelche Chromosomen, die er an seine Söhne weitervererbt hat. Das ist das Einzige, was von ihm auf der Welt überbleiben wird. Und also, er hat mich gefragt, ob ich Kinder habe. Habe ich gesagt, nö, da war er total baff, so nach dem Motto, dann ist ja von dir irgendwann gar nichts mehr übrig. Und ich glaube, er hat nicht recht. Ich kann es ihm nicht beweisen. Ja, ich habe jetzt noch niemand getroffen, der vorher da war. Ich weiß auch nicht von mir selber, ob ich schon mal vorher da war. Aber alles andere ergibt für mich gar keinen Sinn. Ja.
Also wir haben in der Wissenschaft ein generelles Problem. Wir reden immer über Thesen. Und wir glauben, das ist so ein Faszinosum, das zieht sich durch die ganze Wissenschaftsgeschichte, wir glauben immer, dass unser momentaner Erkenntnisstand die Allwissenheit ist. Aber stellen jedes Jahr fest, so Moment, die These müssen wir über den Haufen werfen, da kommt eine neue These, jetzt haben wir die These, ein halbes Jahr später, nein, die war es doch nicht. Und so wird es bleiben. Also das heißt, die Thesen von vor 20 Jahren sind in 20 Jahren Schnee von gestern.
Also Wissenschaft ist immer nur der momentane genau. Stand des Irrtums.
Richtig, so. Richtig. Und das muss man einfach erstmal anerkennen als Wissenschaftler. Und das ist jetzt schon ein sehr großer Schritt. Wenn mir ein Wissenschaftler antwortet, es gibt davor und danach nichts, dann möchte ich diesem Kollegen unterstellen, dass er sagt, okay, das Leben an sich ist einfach nur die Summe einer chemisch-physikalischen Reaktion, aber er lässt das Bewusstsein an sich raus. Und damit degradiert er sich selbst in die Newtonsche Physik zurück, die ihre Berechtigung hat, die ist nicht falsch deswegen, sondern sie ist nur ganz klar begrenzt. Und das, was wir für uns selbst entscheiden müssen, ist, gehen wir über diese Grenze hinaus, erweitern wir unseren wissenschaftlichen Blick, ja oder nein? Ja. Wenn ich sage, nein, habe ich keine Lust dazu, ist mir zu kompliziert, hier wird es mir zu esoterisch, dann sollte man in der Newtonschen Physik bleiben. Wenn man sagt, ich bin aber an geistigem Wachstum interessiert, dann kommt man an der Quantenphysik auch nicht vorbei, egal in welchem wissenschaftlichen Bereich man arbeitet. Auch in der Evolution, ich halte ja auch zu dem Thema Vorträge, auch zum Thema Evolution. Aber ich denke, in einer ganz anderen Qualität, weil die Evolutionstheorien nach Darwin einfach nicht mehr haltbar sind.
Da kommen wir gleich. Das ist eins meiner großen Themengebiete, die ich dich abfragen möchte. Lass uns noch mal kurz bei den früheren Leben bleiben. Ja. Also es ist ja nicht so, dass das Thema seit ein paar Tagen irgendwie aktuell ist, sondern ich habe schon vor 25 Jahren Bücher gelesen von Elisabeth Kübler-Ross oder da gibt es Moody, hieß glaube ich einer, ich weiß nicht mehr den Vornamen von ihnen, auf jeden Fall, die haben schon lange Phänomene untersucht mit Menschen, die behauptet haben, dass sie schon mal da waren, und der aktuellste oder vielmehr der modernste Fall, der mir einfällt, ist eben Dr. Eben Alexander, Proof of Heaven, der hat 2008 dieses Buch geschrieben oder nach seiner Erkrankung. Und nur mal kurz für die Zuschauer, die das noch nicht kennen, also dieser Dr. Eben Alexander, der hatte eine schwere Form der Meningitis bekommen, Hirnhautentzündung, und der ist ins Koma gefallen innerhalb wenigen Stunden mit einer Überlebenschance von 3% hat man ihm gegeben. Also die Ärzte haben ihm gesagt, also dem haben die Bakterien das Hirn so zerfressen, der ist, wenn er aufwacht, nie wieder in der Lage, selbstständig zu leben, der sitzt im Stuhl und sabbert und kriegt nichts mehr mit. So drastisch ausgedrückt, ja. Das war die günstigste Prognose für ihn. Und passiert ist, dass er nach einer Woche mehr oder weniger wieder aufgewacht ist aus dem Koma. Nach einer kurzen Wiederorientierungsphase, nach 3 Wochen, war er ohne neurale Schäden, also ohne irgendwelche Defizite im Leben, wieder vollkommen gesundet und hat ein Buch geschrieben über das, was ihm sowohl medizinisch passiert ist, weil er als Arzt natürlich Zugänge hatte zu diesen genauen Erkenntnissen und dieser Akte. Also das war schon mal allein ein Wunder, dass er das geschafft hat. Und auf der anderen Seite hat er in dem Buch geschrieben, was er auf der anderen Seite erlebt hat. Und das war eine Woche im Himmel. Von einem dunklen Zeit- und Raum- und geistlosen, wurmähnlichen Zustand, dröhnend, pochend, metallisch, höllengleich irgendwie, wie er in einem Urschleim gelegen ist, so zeit- und raumlos, und gleichzeitig wie er emporgehoben worden ist in eine Welt aus Licht und Sphären und mit der verstorbenen Schwester auf der anderen Seite und so weiter. Mhm. Ja. Also es ist unglaublich, ich habe das Buch vor 2,5 Jahren gelesen, als ich meine Chemotherapie gemacht habe, da habe ich auch irgendwie so Momente des großen Zweifelns gehabt, aber dieses Buch hat mir alle Sorgen dieser Welt einfach weggeblasen, weil dieser Mann als Naturwissenschaftler jahrelang immer die Patienten, die bei ihm aufgewacht sind nach der Hirn-OP, der war Hirnchirurg oder ist Hirnchirurg, der hat gesagt, Herr Doktor, ich war auf der anderen Seite, hat er gesagt, ja, alles klar, Newton, Reizreaktionskiste, chemischer Kurzschluss, was auch immer und so weiter. Und jetzt wurde er vom Saulus zum Paulus und hat selber erlebt, was auf der anderen Seite ist. Mhm. Und also das Buch ist kurz vor dem 21.12.2012, von diesem magischen Maya-Datum, auf die Bestsellerlisten der New York Times gerutscht und hat viele Leute wirklich maßgeblich verändert. Mhm. Und das Buch hat mich losgelöst von allen Sorgen auf dieser Welt, das muss ich echt sagen. Naja, schön. Nicht ganz, aber ich habe eine andere Einstellung zum Leben jetzt bekommen. Ja. Und im Bezug auf Reinkarnation frage ich mich dann schon, wie so Hardcore-Wissenschaftler an solchen Argumenten und mehr oder weniger dann auch Fakten, ja, Fakten kann man nicht sagen, auf jeden Fall solchen Argumenten drumrum schiffen, ja, dass die drumrum fahren und keine Lust haben, sich mit diesen Fakten zu beschäftigen einfach.
Also erstens mal, man kann es ganz klar Fakten bezeichnen.
Schon, gell?
Weil nur wenn ich die Tools nicht habe, ein Faktum zu beschreiben wissenschaftlich, ist es dennoch ein Faktum. Das Problem, was wir in der Wissenschaft immer haben, es ist, keiner von den Gelehrten gesteht gern ein, dass er jetzt keine Antworten mehr hat. Kein intellektueller, hochintellektueller Mensch gesteht ein, dass er sagt, ich kann es nicht mehr erklären, ich bin mit meiner Kompetenz am Ende. Das ist nicht wissenschaftlich, sondern es ist die Aussage, wir haben für alles eine Erklärung und wenn wir keine Erklärung haben, existiert es nicht. So ist die ganze Gesellschaft konditioniert, so ist unser Studium konditioniert, so sind all unsere Akademiker konditioniert. Und das ist eine Wahnsinnsherausforderung, dort auszubrechen. Ich komme aus einer Akademikerfamilie. Mein Vater beschäftigt sich selbst leidenschaftlich gern mit Mathematik und mit Chaostheorie und mit Kunst und mit Architektur und solchen Dingen. Und mich hat es total fasziniert, dass mein Vater von Theologie nicht viel hält oder von Spiritualität im Allgemeinen. Wobei ich sage, Moment, du hast dich doch mit Mathematik beschäftigt. Wie kannst du dich mit Mathematik beschäftigen und dann nicht spirituell sein, weil wenn du in die Chaostheorie abdriftest, dann kommt man irgendwo zu der Erkenntnis, stopp, es gibt hier einen übergeordneten Plan. Das haben alle großen Mathematiker und Physiker irgendwann mal erkannt. Ich habe dabei beobachtet, dass mein Vater eigentlich immer an diesen entscheidenden Punkten dann sozusagen eine Kehrtwende gemacht hat und ein neues Interessengebiet gefunden hat.
Da gibt es doch dieses berühmte Zitat von Heisenberg, der gesagt hat, der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft, der macht atheistisch.
Genau.
Aber auf dem Grund des Bechers, da wartet Gott.
Ja. Ja, aber zu dem muss man vordringen. Und das wollen viele nicht.
Den muss man halt erstmal austrinken, den Becher. Also,
ja gut, im Trinken sind die meisten gar nicht mehr so verkehrt. Aber es ist, ich glaube, auf dem Weg gehört etwas ganz Entscheidendes mit dazu, nämlich ein Riesenmaß an Selbstkritik, ein Riesenmaß an sich selbst gegenüber ehrlich zu sein. Mhm. Auf diesem Weg fallen irgendwann die ganzen Ego-Faktoren, die brechen einfach weg. Mhm. Und wenn man sehr bemüht ist, diese zu halten, dann wird es halt schwierig. Das kenne ich jetzt auch aus eigener Erfahrung, dass man dann einfach an seine Grenzen kommt und wenn man nicht bereit ist, so seine Konditionierungen loszulassen und sein Weltbild loszulassen, dann kommt man nicht mehr weiter.
Loslassen, das ist das große Stichwort in dieser Zeit. Gell?
Ja.
Egal, ob das jetzt politisch-wirtschaftliche Strukturen sind, die man erkennt, dass das Quatsch ist, oder auch geistige Konstrukte. Ja? Das bringt mich auch zu dem Thema Evolution. Das ist ja auch so ein Dogma, das über uns schwebt, wie so ein Damoklesschwert. Ich habe vor einigen Jahren schon etliches gelesen über diese Widersprüche in dieser ganzen Evolutionsthese, so alleine von der mathematischen Wahrscheinlichkeit, wie plausibel ist es oder wie wahrscheinlich ist es, dass sich die komplexesten physikalisch-chemischen Bausteine rein durch Zufall entwickeln. Ja? Ich habe immer so ein tolles Bild gelesen mal, hier hängen überall Uhren rum. Ja? Ich nehme jetzt so eine Wanduhr, zerlege die in ihre Einzelteile, das Uhrwerk, jedes Zahnrad, die Schwungfeder, die Unruhe, wie sie alle heißen, packe die in eine Kiste rein und fange an zu schütteln. Preisfrage ist, wie lange muss ich schütteln, bis die Uhr wieder die richtige Zeit anzeigt? Die Antwort ist, ewig. Ja? Also es gibt keine Uhr ohne Uhrmacher. Und das ist jetzt nur ein profanes Beispiel.
Nein, das ist kein profanes Beispiel. Das ist, es gibt keine Uhr ohne Uhrmacher. Das ist ein quantenphysikalischer Grundsatz. Es gibt nichts ohne eine Idee.
Okay.
Es gibt nichts ohne einen Beobachter. Es gibt nichts ohne ein Bewusstsein. Mhm. Wir erschaffen unsere Realität genau durch die Tatsache, nämlich, dass es ein übergeordnetes System gibt. Also die Evolution nach Darwin, das ist dieses Kisteschüttelprinzip, ist mathematisch keine Sekunde haltbar. Yeah. Und davor hätte man eigentlich auch schon vor 100 Jahren drauf kommen können, weil die Mathematiker vor 100 Jahren wären auch gut genug gewesen. Nur ich glaube, unser Bewusstsein war einfach nicht weit genug, das zuzulassen, dass es hier anders ist. Weil wir haben uns ja versucht, in der Wissenschaft von der Spiritualität vom Aberglaube zu trennen, weil wir den Aberglauben nicht erklären konnten. Und das war eine sehr, sehr wichtige Phase. Denn wenn wir in diesem Aberglauben oder auch in dieser Spiritualitäts-Wissenschaftsmisch-Mischmasch hängen geblieben wären, hätten wir nie die wissenschaftliche Tiefe erreicht, die wir heute haben. Wir wären nicht dorthin gekommen. Ja. Nur jetzt geht es halt darum, auf dieser Ebene, die wir heute erlangt haben, durch diese Trennung, die Trennung wieder rückgängig zu machen und das Bewusstsein wieder reinzunehmen. Das heißt nicht, ich nehme den Aberglaube mit rein, sondern ich nehme Bewusstsein mit rein. Ich nehme damit auch die Spiritualität wieder rein und dann ändert sich das Ganze. Und dann funktioniert auch auf einmal eine Evolution. Ich möchte ein Beispiel bringen. Diese Kiste, da tun wir jetzt mal ein paar Zellen rein und rauskommen soll ein Auge. Jeder, der von Optik ein bisschen Ahnung hat und von Zellen ein bisschen Ahnung hat, sowas per Zufall zu kreieren, geht nicht. Dafür muss ich wirklich einen echt klugen Plan haben. Das heißt, die Idee war vor dem Auge da.
Und nicht durch Zufall hat sich ein paar Zellhäufchen so gebildet und weil das gerade toll war, hat sich es dann weitergebildet und so. Das würde ja bedeuten, dass viele Generationen lang Wesen mit einer halben Hornhaut unterwegs waren.
Oder
mit
zum Beispiel, halben Glaskörper, das ist ein Blödsinn, das passiert
oder
nicht.
Oder mit einer halben Herzklappe. Oder
weil dann müssten wir ja auch irgendwelche halben Anhängsel haben, wo noch keiner weiß, wofür das mal wird.
Wenn wir
gibt's aber nicht, haben wir nicht.
Ja, okay.
Und auch die Geschwindigkeit, die Evolution vonstatten gegangen ist, ist enorm schnell. Es ist absolut enorm schnell und das geht nur mit einem ganz klaren geistigen Konzept. Ich finde eins, was das für mich beweist, ist, dass es zwischen bei den Fossilien, die ich mir anschaue, fehlen immer Zwischenschritte. Also jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, ich habe irgendwo einen T-Rex und irgendwo ein Hühnchen. Aus dem T-Rex hat sich nach Darwin das Hühnchen entwickelt. Wo sind die ganzen Zwischenschritte? Das Ding muss ja mal kleiner geworden sein, muss ja irgendwann mal Federn bekommen haben und muss ja irgendwann mal sich umgebaut haben. Nur die Zwischenschritte gibt es nicht. Sondern die eine Spezies hört auf zu existieren und die andere Spezies beginnt neu zu existieren. Und das ist das, was man Diskontinuität nennt. Das finden wir in der Quantenphysik wieder. Das Licht verhält sich diskontinuierlich. Ich habe nicht alle Lichtwellen, ich kann eine Lichtwelle nicht einfach ein Stückchen in die Länge ziehen oder kürzer oder niedriger machen, sonstiges. Eine Lichtwelle hat eine klare Definition. Und wenn ich mehr Energie reinschiebe, dann ändert sie das Potenzial, sprich sie springt. Dazwischen ist kein Übergang. Sie wird nicht von der einen Wellenlänge, geht sie langsam in die nächste über, sondern sie hüpft. Genauso wie eine Lebensform evolutionär von einer Ausprägungsart, sage ich jetzt mal, in eine neue Ausprägungsart rüberhüpft. Und das ist spannend wieder für unser Zeitalter, weil jetzt kommen wir reden ja alle hier über den großen Bewusstseinssprung, ja, über diese Bewusstseinserhöhung der Erde. Was ist das? Das ist nichts Neues, das ist etwas, was in kleinen Ausmaßen jeden Tag passiert, aber jetzt passiert es halt mal in einem größeren Ausmaß. Das ist genauso ein evolutionärer Sprung. Unsere Spezies hat sich bis zu einem Punkt entwickelt und jetzt geht es darum, auf die nächste höher zu gehen, aber das ist kein schleichender Weg, das ist kein Berg, den man raufmarschiert, sondern es ist ein Sprung, auf einmal stehe ich oben. Und das ist das Spannende, weil das bedeutet für uns, für unseren Geist, für unser Potenzial, für unser Lebenspotenzial Konsequenzen, die wir vor zwei Generationen noch nicht einmal gewagt hätten zu träumen. Und das passiert jetzt eben auch in einer sehr, sehr kurzen Zeit.
Wenn du in deiner Kollegenschaft, in deinem Kollegenkreis guckst, auch jetzt wenn du mit einer traditionellen Medizinern anschaust, merkst du, dass da immer mehr ein Umdenken stattfindet oder ist es immer noch dieses verkrampfte Festhalten in den alten Konzepten?
Also in der Medizin ist es ein sehr verkrampftes Festhalten und ich möchte mal die Schulmedizin ein bisschen rausnehmen, weil es wird da immer nur auf der Schulmedizin rumgehackt. Mhm. Das gilt nicht nur für die Schulmedizin, es gilt für alle.
Ja, klar.
Es gilt auch für die Homöopathen, die zum Teil noch engstirniger sind wie manch ein Schulmediziner. Wo der Wandel wirklich stattfindet, ist bei den Patienten. Das ist das viel Interessantere, dass die Patienten bewusster werden und einen höheren Anspruch stellen und auf einmal sagen so, nee, lassen Sie mal Ihr Antibiotikum weg, ich möchte es erst mal anders probieren, mir ist es unsympathisch. Das heißt, dieses Phänomen, der Gott in Weiß, der da oben stand und der sagte, gib mir jetzt ein Antibiotikum, selbstverständlich mache ich das, weil das hat der Herr Doktor gesagt, gell? Mhm. Das Zeitalter löst sich gerade auf. Die Leute, die Patienten werden mündiger. Die Patienten nehmen das mehr in ihre eigene Verantwortung. Und damit zwingen sie letztendlich uns Mediziner umzudenken. Mhm. Und ja, es gibt im Kollegenkreis natürlich auch ein Erwachen. Ich möchte es jetzt nicht in großen Mengen definieren, aber wenn ich mir allein die Ausbildungen anschaue, die ich durchlaufen durfte, ob das jetzt der Umweltmediziner ist oder ob das der Integrativmediziner ist, das sind Studien, die hätte es vor 30, 40 Jahren nicht gegeben. Die hätte es immer wieder mal, wenn man in der Zeitgeschichte zurückschaut, gab es so Zeiten, wo sowas kurz denkbar war. Aber was sich dann immer wieder verlaufen hat. 68 war zum Beispiel auch so ein Wassermann, ja, wo einfach so ein Denken sehr legitim war, aber das wurde dann nochmal schnell runtergedrückt. Jetzt ist es zu dominant, jetzt geht es nicht mehr weg. Und jetzt wird auch, denke ich, in den nächsten 10 Jahren ein radikales Umbrechen in der Medizin stattfinden. Aus zwei Gründen. Nummer eins, weil uns die Medizin finanziell über die Köpfe wächst. Wir können unser Gesundheitssystem so nicht mehr bezahlen, was uns zwingt, anders zu werden. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der macht im Regelfall nichts freiwillig. Ein Mensch ändert sein Leben nicht freiwillig, der muss erst krank werden. Genauso ändert sich ein medizinisches System nicht freiwillig, das muss erst krank werden. Und unser Medizinsystem ist sterbenskrank. Und das Gleiche gilt auch für die Gesellschaft. Die Gesellschaft wird sich nicht freiwillig entwickeln oder nicht freiwillig verändern, sondern sie muss erst in sich krank werden, um Einsicht entwickeln zu können, um überhaupt einen Schritt zu einer Veränderung zu machen. Und das passiert um uns herum. Also insofern ist die Wandlung meines Erachtens nicht aufhaltbar.
So dieser große Schlamassel, der gerade auf der Welt passiert, die Menschheit an sich ist erkrankt und nur durch diese Erkrankung,
kommt's
die wir
zu einem
haben, kommt es überhaupt zu diesem Sprung, dass wir anfangen aufzuwachen.
Richtig. Ja. Richtig.
Mhm. Okay. Ja, der Gedanke ist auf jeden Fall wert, weiter verfolgt zu werden. Also wie geht es bei dir jetzt konkret weiter? Also du schreibst gerade jetzt deine Doktorarbeit, ja? Und dann, wenn das jetzt mal abgeschlossen ist, halbes Jahr oder wie lange wird es dauern? Was schätzt du? Okay, sagen wir mal, nächstes Jahr um diese Zeit.
Da habe ich ihn doch dann hoffentlich fertig.
Was machst du nächstes Jahr um diese Zeit? Du hast deine Praxis und fängst an, diese ganzen Erkenntnisse dann weiter in die Welt zu tragen.
Nein. Bei mir passiert auch gerade ein Wandel. Die letzten 10 Jahre habe ich nur meine Praxis gemacht und habe eigentlich die ganze Zeit nur behandelt und gelernt. Das sind 10 Jahre, es sind fast 1000 Patienten. Das war ein sehr, sehr großes, eine große Chance, um viel zu lernen. Mhm. Für mich passiert gerade eine Qualitätsänderung. Ich werde mehr rausgehen und das, was ich gelernt habe, unterrichten. Ich möchte mehr Vorträge halten zum Thema Bewusstsein. Ich möchte einfach meinen Beitrag leisten, dieses neue Bewusstsein so ein bisschen rauszutragen in die Welt. Ich möchte mich so ein bisschen als Geburtshelfer für dieses Bewusstsein etablieren. Das ist eigentlich mein Ziel, das jetzt einfach sich von selber entwickeln darf.
Hebamme für die neue Zeit.
Hebamme für die neue Zeit, genau.
Das, so könnte man das eigentlich nennen auch, ja, so den ja. Titel Hebamme für die neue Zeit.
Ja, finde ich gar nicht schlecht.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dir begegnet bin und ich hoffe, dass einige Leute auf das aufmerksam werden, was du da machst. Also wir arbeiten ja beide an dieser neuen Zeit auch, ja.
Ja.
Und ich denke mal, du hast aber auch deine Finger an den richtigen Stellen dran, genauso wie ich es dann eben mache. Ich freue mich auf zukünftige Aktionen. Ich weiß noch nicht, was wir alles zusammen machen werden, aber dass wir was zusammen machen werden, das steht auf jeden Fall an.
Ich freue mich sehr drauf. Herzlichen Dank.
Alles Gute. Wir haben noch eine tolle Heimfahrt vor uns. Da können wir das Gespräch weiterführen.
Ja. Dankeschön. Ja, ich freue mich.
Und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Alles, was wir in unserem Heimfahrtgespräch die nächsten 4 Stunden besprechen werden, gibt es dann beim nächsten Mal oder in irgendeiner anderen Sendung hier wieder bei Steinzeit. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute.